ARD.
Hamburg heute Spezial. Die Bundestagswahl.
Hallo und herzlich willkommen von Nord bis Mitte, von Altona bis Eimsbüttel, von Wandsbek bis Bergedorf-Harburg. Ja, das sind die 6 Wahlkreise, in die Hamburg bei dieser Bundestagswahl eingeteilt ist. Ihr habt eure beiden Kreuze gemacht und viele hatten dabei das Gefühl, dieses Mal, diese Bundestagswahl ist besonders wichtig.
Ich bin sehr nervös, muss ich sagen. Es ist sehr beängstigend, was da vielleicht auf uns zukommt. Also alles, was extremistisch ist, finde ich schwierig. Egal, ob links, rechts, oben, unten.
Ich bin wahnsinnig aufgeregt und gespannt. Und voller Sorge, wie es wohl ausgehen wird. Ich möchte, dass die demokratische Mitte gestärkt wird in ganz Deutschland.
Es ist auf jeden Fall unsere Aufgabe zu wählen.
Vor allen Dingen mit den ganzen Problemen, die es heutzutage gibt.
Noch sind ein paar Fragen offen heute Abend, aber eins ist klar, dieser Mann spielt die Hauptrolle. Knapp 2 Meter groß ist er und aus dem Sauerland und wohl der nächste Bundeskanzler, Friedrich Merz.
Wir, die CDU und die CSU, die Union, wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen. Und wie habe ich das in den letzten Tagen gesagt? Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer.
Tja, da ist die Stimmung gelöst. Aber was bedeutet der Rambo-Zambo-Wahlsieg der Union? Was bedeuten die Erfolge von AfD und Linke? Wie schwierig werden die Koalitionsverhandlungen? Und wie hat Hamburg eigentlich abgestimmt bei dieser Wahl? Das analysieren wir ganz ausführlich in der kommenden halben Stunde in einer Podcast-Sonderfolge live im Radio bei NDR 90,3 und später zum Nachhören in der NDR Hamburg-App oder der ARD Audiothek. Wir haben Sonntag, den 23. Februar 2025, Zeitmarke 20.31 Uhr. Ich bin Ole Wackermann. Schön, dass ihr dabei seid. Und jetzt geht's los.
Der Tag, die Stadt, die Infos von NDR 90,3.
Und los geht es mit Oliver Wuttke und den neuesten Zahlen der neuesten Hochrechnung von Infratest DIMAP. Oliver, wie sieht die aus?
Ja, um 20 Uhr verzeichnet die SPD dramatische Verluste. Das wussten wir schon den ganzen Abend. Um 20 Uhr steht sie in der neuesten Umfrage von Infratest DIMAP bei 16,3%, minus 9,4 Prozentpunkte. Großer Gewinner des Abends, die Union, 28,6%, für CDU und CSU ein Plus von 4,5. Die Grünen bei 12,3%, minus 2,4. Die FDP mit 4,7%, nun doch sehr weit unterhalb der 5%-Hürde mit einem Minus von 6,7%. Die AfD über der 20er-Marke 20,4%, plus 10 Prozentpunkte. Und auch die Linke ein großer Gewinner, plus 3,6 Punkte gewonnen, jetzt auf 8,5% und sicher im Bundestag vertreten. Beim BSW können wir das noch nicht so genau sagen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht kommt auf 4,9%.
Auf jeden Fall viele Zahlen, viele Parteien, das kann man schon mal festhalten. Wir sprechen da auch noch ausführlich drüber. Aber schon mal so mal als ersten Eindruck. Wie hat Hamburg bei der Bundestagswahl eigentlich abgestimmt? Wie würde der Bundestag aussehen in ungefähr, wenn nur die Hamburgerinnen und Hamburger da entscheiden würden?
Der sehe schon deutlich anders aus. 3/4 der Hamburger Stimmbezirke sind inzwischen ausgezählt und auch da gibt es Überraschungen. Deutliche Verluste bei der SPD, nicht ganz so stark wie im Bund. Sehr viel deutlichere Verluste bei den Grünen und vor allen Dingen Gewinne bei der CDU, die Grünen in Hamburg überholt und jetzt auf Platz 2 landet. Und auch die Linke kann in Hamburg deutlich zulegen, sich fast verdoppeln, kommt jetzt hier in der Stadt auf 14%.
Ja, interessante Ergebnisse, die werden wir noch analysieren. Schauen wir mal auf den Krimi, auf die Zitterpartie des Abends. FDP und BSW, mal knapp drin, mal knapp draußen in den Hochrechnungen im Bundestag. Wie hat sich das seit der ersten Prognose um 18 Uhr so über den Abend entwickelt?
Tja, beim BSW ist es richtig schwierig. Es gibt ja 2 große Forschungsgruppen, die diese Hochrechnungen machen. Beim ZDF ist das die Forschungsgruppe Wahlen und die sieht seit 18 Uhr, seit der ersten Prognose, das BSW stabil bei 5%. In der ARD ein bisschen anders. Da haben wir bei 4,7% angefangen, sind inzwischen bei 4,9% gelandet. Also am Ende kommt es da vermutlich wirklich auf die genaue Auszählung aller einzelnen Stimmen an, um sagen zu können, ob es das BSW schafft. Etwas anders die Tendenz bei der FDP. Die liegt im Augenblick bei beiden großen Kanälen ARD und ZDF unter der 5%-Marke. Auch da hatte das ZDF zunächst 5% in der Prognose und in den ersten Hochrechnungen gesehen, geht aber mittlerweile auf 4,9 runter. Die ARD noch weiter runter. Das wird wohl sehr eng für die FDP.
Auf jeden Fall eine Verliererin dieses Wahlabends. Schauen wir mal auf den großen Gewinner. Die Union, die ist zurück. Heute stärkste Kraft geworden deutschlandweit. Was sagen denn deine Daten? Woran könnte das eigentlich liegen, dieser Erfolg?
Ja, es ist mit Abstand die stärkste Kraft, aber es ist kein wirklich strahlender Wahlsieg, denn von den Verlusten der früheren Ampelkoalition konnte die CDU-CSU tatsächlich nur ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Stimmen einsammeln. Das andere ging an andere Parteien. Und tatsächlich ist es so, wenn man fragt, würde es Friedrich Merz als Bundeskanzler besser machen, dann sagt eine knappe Mehrheit ja, aber ungefähr ein Drittel der Befragten sagen auch, nee, das ist ungefähr genau wie vorher mit Olaf Scholz. Also, die Unionsparteien liegen vorne mit der Wirtschaftskompetenz. Das ist sicherlich ein entscheidender Faktor gewesen. In der Steuerpolitik und auch in außen- und verteidigungspolitischen Fragen liegen die Unionsparteien ganz deutlich vorn. Aber den Frust, den Unmut vieler Wähler über die Ampel, die konnten sie nicht komplett für sich verbuchen. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen aus Sicht der Unionsparteien.
Interessante Frage, wie strahlend dieser Wahlsiegerunion tatsächlich ist. Und das besprechen wir jetzt mit Katharina Seiler in Berlin. Katharina, du bist ja die ganze Zeit nah dran an den Politikerinnen und Politikern auch der Union. Wie erklärt man sich da dieses Ergebnis, das man ja vermutlich doch etwas strahlender findet, als wir es eben gehört haben?
Naja, offiziell sagt man das jetzt natürlich nicht. Offiziell freut man sich natürlich jetzt, dass man den klaren Regierungsauftrag hat und den Kanzler stellen kann. Ich denke, die kritischen Stimmen, die werden eher hinter vorgehaltener Hand und verschlossenen Türen fallen. Denn natürlich ist klar, Olli hat es ja auch gerade schon gesagt, das Ergebnis ist schwächer geblieben, als man sich das gewünscht hat. Man wollte ja auf jeden Fall über die 30%-Marke kommen und man wollte auch auf jeden Fall ein so starkes Ergebnis haben, dass es reicht, wenn man mit nur einem Partner koalieren muss. Und das wäre dann im besten Fall für die Union, also aus Sicht der Union, die SPD gewesen. Also insofern fangen die Probleme für die Union mit diesem Ergebnis jetzt wahrscheinlich erst an. Und so richtig kompliziert könnte es auch noch werden, wenn jetzt auch nicht nur die FDP nicht reinkommt, dafür aber das BSW, man also drei Partner braucht, aber mit dem BSW ja eigentlich gar nicht koalieren will. Das hatte man ja schon ausgeschlossen. Also da könnte man sich noch, wenn es ganz unglücklich läuft, auf ein ziemlich schwieriges Pad zu bewegen.
Das wird bestimmt noch spannend an der Stelle. Auf Koalitionsoptionen müssen wir auch noch genauer schauen. Schauen wir erstmal auf die Partei, für die das definitiv ein bitterer Abend ist, die SPD. Und hören wir dazu mal Bundeskanzler Olaf Scholz.
Das ist ein bitteres Wahlergebnis für die Sozialdemokratische Partei. Das ist auch eine Wahlniederlage. Und für mich ist auch ganz wichtig zu sagen, das ist ein Ergebnis, aus dem wir gemeinsam nach vorne gehen müssen. Und deshalb möchte ich mich erst einmal bedanken bei all denjenigen, die möglich gemacht haben, dass wir die letzten Wochen und Monate so gekämpft haben.
Tja, Katharina, bitter ist es auf jeden Fall, aber auch nicht überraschend auf der anderen Seite. Hatten sich die Sozialdemokraten da vielleicht schon drauf eingestellt? Wie gedrückt ist die Stimmung da heute Abend?
Also die Stimmung ist sehr gedrückt und sie ist auch sehr ernst und sehr nachdenklich. Und es ist ja kaum vorstellbar, dass dieses Ergebnis nicht auch Konsequenzen haben wird. Denn diese gut 16% sind ja nicht nur eine historische Niederlage. Die SPD hat sich damit ja faktisch auch vom Anspruch einer Volkspartei verabschiedet. SPD-Parteichef Klingbeil hat ja auch schon angekündigt, dass sich die Partei jetzt programmatisch und personell neu aufstellen muss, dass sich da etwas ändern müsse. Was genau er damit meint, hat er allerdings noch nicht gesagt, nur so viel, es müsse ein Generationswechsel eingeläutet werden. Und man hört, dass noch heute Abend die Parteispitze über das Ergebnis und mögliche Folgen reden will.
Und sicherlich wird da auch die Zukunft von Olaf Scholz eine Rolle spielen. Oliver, woran könnte es denn eigentlich liegen, dieses schlechte Ergebnis der SPD? War der Ruf der Ampelkoalition am Ende zu schlecht oder hat die SPD auch auf die falschen Themen gesetzt?
Also der Ruf der Ampel spielt ganz sicher eine zentrale Rolle, denn ganz viel von dem Unmut über die Ampelkoalition ist am Regierungschef, an Olaf Scholz, kleben geblieben. Das zeigen auch die persönlichen Werte am Ende dieses Wahlkampfs. Da lag er ja hinter Friedrich Merz und Robert Habeck relativ weit abgeschlagen, so bei 26%. Es sind aber auch die Themen, mit denen die SPD nicht wirklich durchdringen konnte. Es gibt nur zwei Felder, wo ihr wirklich Kompetenz zugesprochen wurde, und das war der Themenbereich soziale Gerechtigkeit und knapp noch beim Thema Altersversorgung. Insgesamt sind aber eine Mehrheit der Menschen tatsächlich nicht davon überzeugt, dass die SPD oder Olaf Scholz als Regierungschef das Land weiter gut durch eine Krise führen könnte. Da hat eine knappe Mehrheit vor 4 Jahren gesagt, ja, das kann der. Und inzwischen ist es nur noch die Hälfte von denen, also 3%.
Du hast es schon gesagt, auch alle Unzufriedenen konnten dann nicht wiederum von der Union eingesammelt werden. Die AfD dagegen konnte ja ihr Ergebnis nahezu verdoppeln. Welche Erklärung findest du da in den Daten?
Die haben tatsächlich den Unmut ein bisschen für sich verbuchen können. Und das liegt auch ein wenig an der Themenauswahl, mit der die in den Wahlkampf gegangen sind. Natürlich hat das Thema Zuwanderung eine ganz zentrale Rolle gespielt vor 2-3 Wochen im Wahlkampf. Das große Thema. Und inzwischen sagt jeder Zweite in Deutschland, das, was die AfD da an Positionen vertritt, ist in Ordnung. Das war vor 4 Jahren nur etwa ein Drittel. Außerdem setzen sie sehr auf die ausgeprägten Sorgen vieler Menschen wegen steigender Preise und aus Sorge um den Verlust des eigenen Wohlstands. Das ist etwas, was die AfD gut angesprochen hat und was ihr offensichtlich auch sehr viele Stimmen gebracht hat. Thema Nummer 2 im Ranking der wichtigsten Wahlkampfthemen war die innere Sicherheit. Und auch da hat sich die AfD tatsächlich profilieren können und das besonders in Ostdeutschland.
Und nun kommen wir zu der Frage vielleicht heute Abend. Wie ist es denn überhaupt mit Koalitionsoptionen? Was kann man aus diesem Ergebnis machen? Was ist da möglich?
Das ist tatsächlich richtig schwierig. Katharina hat es ja schon angesprochen. Wir wissen ja noch gar nicht, wie viele Parteien tatsächlich im Bundestag vertreten sind. Wenn es am Ende tatsächlich möglich ist, ein Zweierbündnis zu schmieden, dann wäre rechnerisch ein Bündnis aus Union und AfD möglich. Das hat Friedrich Merz aber politisch deutlich ausgeschlossen. Einzige Rechenmöglichkeit ist ein Bündnis von Union und SPD und auch das inzwischen nur noch ganz hauchdünn. Sehr wahrscheinlich ist ein Dreierbündnis und das gilt insbesondere dann, wenn FDP oder BSW oder beide den Sprung über die 5%-Hürde noch schaffen, dann wäre eigentlich nur ein Bündnis aus Union, SPD und Grünen denkbar. Für ein Bündnis aus Union, SPD und FDP reicht es nach dem jetzigen Stand der Hochrechnungen nicht. Das wird also wirklich in der Sache super kompliziert, so etwas auszuverhandeln.
Hört sich kompliziert an, aber Friedrich Merz findet, es soll schnell gehen. Hören wir ihn mal.
Wir haben einen sehr harten Wahlkampf geführt. Dieser Wahlkampf ist trotzdem richtig notwendig gewesen, auch in der Auseinandersetzung um die wichtigen und großen Themen unseres Landes, um die Wirtschaftspolitik, um die Migration, um die Außen- und Sicherheitspolitik, um die innere Sicherheit. Aber jetzt werden wir miteinander reden und es geht vor allem darum, so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung in Deutschland wieder zu schaffen mit einer guten parlamentarischen Mehrheit. Denn liebe Freundinnen und Freunde, die Welt da draußen wartet nicht auf uns.
Tja, Katharina Seiler, auf dich wartet schon die nächste Schalte. Du musst uns gleich schon verlassen, deshalb die letzte Frage jetzt an dich heute für heute Abend. Wie schnell kann das denn jetzt gehen?
Ja, also da kann ich mich auch wieder nur anschließen an Olli, denn das wird ganz stark davon abhängen, wie wir nach dem amtlichen Endergebnis aussehen, also wie wir morgen aufwachen, mit was für einem Ergebnis. Geht es tatsächlich, dass es reicht, selbst wenn es knapp ist, das macht ja dann auch nichts, das diszipliniert ja eher noch. Also wenn es reicht für Union und SPD, ich denke, dann wird es tatsächlich ganz schnell gehen können, denn die beiden, trotz aller Feindschaften auch im Wahlkampf, man muss sich ja da nichts vormachen, Union und SPD haben ja nun schon viele Jahre immer wieder zusammen regiert und die konnten da auch sehr professionell zusammenarbeiten und ich denke auch in den Feldern Wirtschaft und Migrationspolitik, was ja auch der SPD wichtig ist, wird man sich da sicherlich verständigen können. Also da würde ich mir gar keine Sorgen machen, aber alles andere kann wahnsinnig kompliziert werden, wahnsinnig lange dauern, wenn die Union mit SPD und Grünen zum Beispiel zusammengeht, weil eigentlich dann der Politikwechsel, auf den die Union ja gesetzt hat, mit dem sie Wahlkampf gemacht hat in der Wirtschaft und in der Migrationspolitik, eigentlich überhaupt nicht mehr möglich ist. Und die andere Variante, ich hatte es schon genannt, sollte die FDP nicht reinkommen, dafür aber das BSW, dann wäre mir überhaupt nicht klar, wie überhaupt eine Regierung zustande kommen sollte. Also ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, mir hat eine Union Abgeordneter schon gesagt vor wenigen Tagen. Also unter Umständen hat Friedrich Merz nicht lange Freude an seiner Kanzlerschaft.
Oho, aber vielen Dank, dass du uns auch nochmal das optimistische Szenario aufgemacht hast, dass es vielleicht doch eine schnelle Einigung geben könnte. Vielen Dank, Katharina in Berlin, dass du uns das hier im Podcast erklärt und auseinandergedröselt hast. Einen schönen Abend noch für dich.
Ja, ciao.
Und wir schauen jetzt auf eine Wahlkampfarena, die gerade für jüngere Wählerinnen und Wähler eine extrem wichtige Rolle spielt. Social Media natürlich. André Steins kennt sich damit aus. André, euer Team hat im Wahlkampf auf Social Media die ganze Zeit im Blick gehabt, was sich da entwickelt. Welche Parteien sind da mit besonders erfolgreichen Kampagnen aufgefallen?
Also es ist vor allen Dingen erstmal aufgefallen, dass alle Parteien dem veränderten Mediennutzungsverhalten Rechnung getragen haben. Keine Partei hat diesen Social Media Wahlkampf verschlafen, möchte ich mal sagen. Alle Kandidatinnen und Kandidaten hatten Accounts auf den wichtigsten Plattformen, Instagram, TikTok, Facebook oder X, also dem früheren Twitter. Friedrich Merz von der CDU zeigte sich da zum Beispiel so beim Fastfood-Essen, erinnerte fast ein bisschen an Donald Trump. Robert Habeck von den Grünen setzte sich gleich zu Beginn der Kampagne mit Bürgerinnen und Bürgern an Küchentische. Heidi Reicheneck von den Linken landete einen totalen viralen Hit mit einem Ausschnitt aus einer Bundestagsrede. Was am Ende bleibt, ist: Mit Auftritten auf Social-Media-Kanälen erreicht eine Partei, du hast es angesprochen, auch Menschen, die sie vielleicht sonst nicht erreichen würde. Also ich denke da eben auch gerade an Jüngere, die vor allem auf TikTok oder Instagram unterwegs sind und eben nicht mehr so Wahlsendungen im Fernsehen anschauen, eine Zeitung lesen oder Radio hören. Schauen wir auf die ARD-Umfrage von den Fratelli DiMAP nach der Wahl. Da hat die Linke in der Altersgruppe 18 bis 24 tatsächlich am besten abgeschnitten vor der AfD. Und da muss man auch sagen, die profitierte vermutlich auch in diesem Wahlkampf davon, eben sehr früh auf die Wirkung von emotionalisierenden Kurzclips gesetzt zu haben und damit auch eine hohe Reichweite zu erzielen. Und mit dieser Reichweite kann man dann eben auch Einfluss nehmen auf die Themen, über die im Wahlkampf gesprochen wird.
Aber mit anderen Worten, das ist auch kein Zufall. Das Heidi Reicheneck war kein Zufall, dass sie diesen viralen Hit gelandet hat, sondern da steckt auch Planung dahinter.
Da steckt bei allen Parteien mittlerweile Planung dahinter. Es ist wichtig für die Parteien, eben auch diese jungen Zielgruppen zu erreichen und eben, wie ich es gesagt habe, Einfluss zu nehmen auf die Themen, die im Wahlkampf besprochen werden. Da fiel auf, dass auf den Social-Media-Plattformen eben auch das Thema Migration, wir haben es eben gehört, ist eins der wahlentscheidenden Themen mit den ganz verschiedenen Facetten entsprechend häufig und auch heftig diskutiert wurde, auch auf den Accounts von NDR Hamburg. Besonders eben Accounts, die Union und AfD nahestehen haben, mit diesen Themen dann Reichweiten erzielen können. Wenn dann klassische Medien, wie eben das Fernsehen, die Debatten aufgreifen, dann wirkt das zusätzlich als Verstärker und es steht tatsächlich so ein bisschen der Eindruck, als würden alle nur noch über dieses Thema sprechen. Und da sind wir aber schon bei einem wichtigen Punkt. Die Hamburger Kommunikationsforscherin Judith Möller wies schon vor dem Wahlkampf darauf hin, dass Wahlentscheidungen von eben sehr vielen Faktoren abhängen. Der Anteil von Social Media Posts an der Wahlentscheidung sei dabei eher klein. Zusammenfassend lässt sich deshalb wohl sagen, ein kurzfristiger Social Media Wahlkampf bestätigt wohl eher die bestehenden Meinungen. Eine Veränderung der Wahlentscheidung wird erst durch eine langfristige Strategie erzielt.
Thema Desinformation, Missinformation, auch das hat eine Rolle gespielt im Wahlkampf. Gab es da Vorfälle?
Ja, es ist davon auszugehen, dass es auch in diesem Wahlkampf eben Inhalte gab, die falsche Informationen verbreiteten, sei es eben aus Versehen als Missinformation oder eben als gezielte Kampagne, nämlich sogenannte Desinformation. Gerade durch die zunehmende Verbreitung von generativer KI, also sogenannter künstlicher Intelligenz, ist die Erstellung von Videos und Fotos ja eben deutlich einfacher geworden. Nicht immer fallen solche Fälschungen sofort auf. Der Hamburger Landeswahlleiter wies erst in der vergangenen Woche ja auf ein gefälschtes Video hin, das angebliche Manipulation von Briefwahlstimmen zeigen sollte. Der Staatsschutz ermittelt bereits. Das Ziel solcher Attacken ist aber klar: das Vertrauen in staatliche Einrichtungen und demokratische Prozesse zerstören.
André Steins, vielen Dank für deinen Blick auf den Social-Media-Wahlkampf. Und ihr behaltet das jetzt sicherlich auch weiter, wie es sich entwickelt, nach dem Wahlkampf genau im Blick. Vielleicht hat es auch Einfluss auf die Koalitionsverhandlungen, wer weiß. Wir zoomen jetzt nochmal ganz dicht ran und schauen auf unsere Stadt, auf Hamburg. Und zwar mit Annika Seppör, die ist aus dem CCH zugeschaltet und hat den ganzen Wahlabend über mit Hamburger Politikerinnen und Politikern gesprochen. Annika, fangen wir mal mit dem Gewinner des Abends an, der CDU. Wie viel Rückenwind spürt die CDU jetzt auch in Hamburg?
Die CDU in Hamburg, die fühlt sich echt oben auf, das kann man nicht anders sagen. Dennis Thering hat von einem erfolgreichen Abend gesprochen, einem klaren Regierungsauftrag an die CDU bzw. die Union im Bund. Und am liebsten hätte es Thering, dass es für ein Bündnis mit nur einem Koalitionspartner reicht, nämlich diesem hier.
Ich glaube, dass die Parteien gemeinsam, wenn alle erkennen, dass es jetzt Probleme gibt, die gelöst werden müssen in der Migrationspolitik, beim Thema Bürgergeld, alles was dazugehört, beim Thema Wirtschaft, da wird sich die SPD bewegen müssen. Aber am Ende bin ich fest davon überzeugt, dass die beiden Partner gemeinsam das Land auch wieder nach vorne bringen können.
Und für Thering ist auch schon klar, Friedrich Merz wird der nächste Kanzler.
Ja, Thering hat ja andererseits auch den Kurs von Friedrich Merz eben auch ausdrücklich mitgetragen, auch Stimmen der AfD in Kauf zu nehmen bei der Abstimmung über den Kurs in der Migrationspolitik im Bundestag. Fühlt er sich auch in diesem Kurs bestätigt durch das Wahlergebnis?
Das haben wir heute Abend nicht nochmal mit dem Zusammenhang so abgefragt. Aber ich kann sagen, Dennis Thering hat sich hier sehr selbstbewusst gezeigt, hat von Rückenwind gesprochen für die CDU bei der Hamburg-Wahl in der kommenden Woche. Und ich kann auch gerne nochmal einen Rückgriff machen. Ich habe ja Dennis Thering am Montag gemeinsam mit Ines Jacobi für Hamburg-Journal und NDR 90,3 interviewt. Und da hat sich Thering klar gegen jede Zusammenarbeit mit der AfD positioniert. Also hat Koalitionen, Anträge und Absprachen mit der AfD in der nächsten Bürgerschaft ausgeschlossen.
Ja, apropos AfD, die ist ja in Hamburg wohl nur halb so stark wie im Bund, aber eben auch stark. Wie groß ist da die Euphorie?
Dirk Nockemann, der Spitzenkandidat der AfD in Hamburg, der hat sich hier im CCH für alle erkennbar gefreut, war sehr selbstbewusst unterwegs. Nockemann sprach davon, dass das Bundesergebnis der AfD Rückenwind bringt für die Hamburg-Wahl. Und er hat auch nochmal deutlich gemacht, dass er es nicht richtig findet, dass bei der wachsenden Zustimmung unter den Wählerinnen und Wählern für die AfD bisher keine andere Partei mit ihr im Bund zusammenarbeiten möchte.
Ja, zu den Gewinnern gehört ja auch eindeutig die Linke. Wie viel Erleichterung ist da dabei? Mit dem BSW ist ja auch eine neue Konkurrenz dazu gekommen.
Ich glaube, da war nicht nur Erleichterung dabei, sondern auch eine gewisse Portion Erstaunen. Aha. Ich glaube, die Linke muss selbst erstmal ankommen in dieser neuen Situation. Zuletzt war sie ja auf dem Abstieg. Manche hatten die Partei ja schon längst für tot erklärt. Und jetzt ist sie da mit neuer Energie, so sagt es zumindest Landessprecher Thomas Iwan.
Was wir mit der neuen Energie machen, ist natürlich versuchen, das in linke Politik umzuwandeln. Also, dass wir die ganzen Stimmen, die ganzen Neumitglieder, die wir haben, Leute, die Lust haben, für eine gesellschaftliche Linke, für soziale Positionen und so weiter, sich einzusetzen. Dass wir mitnehmen und mit denen versuchen, was umzusetzen.
Iwan hat sich auch noch mal auf die AfD bezogen und betont, dass er die Rolle der Linken in Zukunft vor allem darin sieht, eine Gegenstimme zu sein gegen den Rechtsruck, den er in der Gesellschaft wahrnimmt.
Spielen wir noch mal den Ball rüber zu Oliver Wuttke. Oliver, du kennst ja nicht nur die bundesweiten Hochrechnungen, du hast ja vorhin auch schon kurz die Zahlen präsentiert, wie Hamburg eigentlich abgestimmt hat bei dieser Bundestagswahl. Mal kurz zur Auffrischung, die SPD bleibt auf dem ersten Platz, die CDU erobert aber Platz 2 knapp vor den Grünen, jedenfalls in der Hochrechnung. Wie sieht das so im Einzelnen aus?
Genau, so sieht es aus und in Zahlen heißt das, die SPD kommt auf 22,7% hier in Hamburg, ein Minus von 7%, also nicht ganz so hohe Verluste wie im Bund. Die CDU jetzt auf Platz 2, 21,3% plus 5,8, das ist schon ein ganz großer Sprung nach vorne. Die Grünen 19,6%. Ein Minus von 5,3 und das fällt hier in Hamburg sehr viel deutlicher aus als im Bundesdurchschnitt. Die viertstärkste Kraft ist die Linke, 14,1% plus 7,4. Die haben sich hier in Hamburg also mehr als verdoppelt. Dann die AfD, 10,6% plus 5,5, auch fast verdoppelt. Die FDP erreicht 4,6% minus 6,8, also die großen Verlierer des Abends hier in Hamburg, fast genauso viel verloren wie die deutlich größere SPD. Und dann kommt das BSW mit 3,8%. Das spielt hier in Hamburg ganz offensichtlich eine viel geringere Rolle als im Osten Deutschlands oder anderen Teilen des Bundesgebiets. Und es sei auch noch erwähnt, die Partei Volt, die hat ja bei der Europa- und Bezirkswahl im vergangenen Jahr in Hamburg außergewöhnlich gut abgeschnitten. Die kommt bei dieser Bundestagswahl hier in der Stadt auf 1,5%. Zusammen mit vielen anderen insgesamt alle bei 4, etwas unter der 5%-Hürde jedenfalls.
Es gibt ja schon deutliche Unterschiede zwischen dem Hamburger Ergebnis und dem bundesweiten. Trotzdem kann sich diese Bundestagswahl auch auswirken auf die Bürgerschaftswahl in genau einer Woche.
Naja, viele sehen da nun Rücken- oder Gegenwind. Was wir aus den Umfragen wissen, ist, dass bis vor einigen Wochen die Stimmungslage in Hamburg deutlich losgekoppelt war von der Stimmungslage im Bund. Heißt beispielsweise, das Ende der Ampelkoalition in Berlin hat nicht 1:1 dieselben Verluste für SPD, Grüne und FDP in Hamburg gebracht, wie es auf Bundesebene gewesen ist. Ob jetzt die Frage der künftigen Regierungsbildung, der neuen Kräfteverhältnisse im Bundestag eine Rolle spielt, ist wirklich schwer zu prognostizieren. Wir werden auch keine neue Umfrage mehr bekommen vor dem kommenden Wahlsonntag in Hamburg. Also müssen wir mal schauen. Wenn du möchtest, können wir auch kurz in die Bezirke gucken. Da gibt es auch ein paar kleine Ergebnisse. Mindestens mal so im Groben. Die Hamburger Wahlkreise für den Bundestag sind nicht identisch mit den Hamburger Bezirken in der Stadt. Nicht ganz, da gibt es kleine Unterschiede. Aber in Hamburg-Mitte führt die SPD. Sehr bemerkenswert, lange Zeit am Abend war die Linke dort zweitstärkste Kraft. Jetzt zuletzt haben die Grünen sie doch wieder eingeholt. Altona und Eimsbüttel, da liegen die Grünen vorne. In Hamburg-Nord schafft die CDU es auf den ersten Platz mit Christoph Ploss. Das ist tatsächlich ein großer Gewinn dort. Und in Wandsbek und in Wahlkreis Bergedorf-Harburg liegt die SPD vorn. Bemerkenswert in Bergedorf-Harburg, das ist eine Hochburg der AfD. Die kommt da auf 17%.
Spielen wir nochmal den Ball rüber zu Annika Sepeur. Annika, ist ja auch immer interessant zu hören, wo welche Partei in der Stadt auch besonders stark ist. Glaubst du denn, das kann sich auch noch auswirken auf die Bürgerschaftswahl in einer Woche insgesamt?
Das kann ich mir schon gut vorstellen. Wenn wir aber zum Beispiel speziell nochmal auf die Grünen gucken, da denke ich eher, dass die Grünen in Hamburg auf eine erfolgreichere Wahl hoffen können als jetzt bei der Bundestagswahl. Warum? Was spricht dafür? Einmal die Zahlen, die Oliver Wuttke gerade genannt hat. Also wenn man auf die Auszählung der Stimmen in Hamburg schaut für die Bundestagswahl, da hat ja die Partei sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen um und bei 20% erreicht, wenn es zumindest bei diesen Werten bleibt. Und wenn man zurückschaut auf die letzten Umfragen, da hat die Mehrheit der Befragten in Hamburg ja angegeben, sie wünschen sich eine Fortsetzung von Rot-Grün. Auch das könnte dafür sprechen, dass es für die Grünen beispielsweise erfolgreicher läuft bei der Hamburg-Wahl. Katharina Beck, die Spitzenkandidatin in Hamburg für den Bund, die hat es so eingeschätzt.
Und ich glaube, in Hamburg, da wird sich schon noch mal was drehen, auch mit einer grünen starken Partei. Da wird man hier in Hamburg eine bessere Politik machen können. Und deswegen sehe ich das ein bisschen auch als Rückenwind für uns Grüne.
Aber in Wahrheit ist natürlich alles noch ein bisschen Glaskugel, denn wie es genau wird, das wissen wir dann in einer Woche bei der Hamburg-Wahl.
Ja, und da kann die Hamburger SPD Stand jetzt ja durchaus wieder mit einem Sieg rechnen. Das wird aber wahrscheinlich kein Trost sein heute Abend, oder? Welche Erklärung gibt es da für das historisch schlechte Ergebnis?
Wir haben vorhin mit Aydan Özus gesprochen, der Spitzenkandidatin der SPD in Wandsbek, und sie hat es so erklärt, die Menschen sagen, die Ampel im Bund hat nicht funktioniert, mit der Arbeit des Hamburger Senats sind sie aber zufrieden. Deshalb hat Özus davon gesprochen, dass es jetzt darum gehe, die Fehler genau zu analysieren und dann daraus zu lernen. Allerdings, welche Fehler sie bei der SPD in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen hat, das hat sie dann doch im Detail noch nicht gesagt.
Und nun habe ich am Ende dieser Sonderpodcast-Folge noch Zeit für eine kleine Schlussrunde mit euch beiden. Viele haben ja das Gefühl, diese Bundestagswahl ist eigentlich besonders wichtig. Aber was jetzt bleibt jetzt aus eurer Sicht von diesem Wahlabend? Sind das doch nur wieder Aussichten auf zähe Koalitionsverhandlungen oder mehr?
Annika, fang mal an.
Also ich glaube, dass es nicht einfach wird, weil wir ja noch gar nicht wissen, wie viele Parteien werden am Ende im kommenden Bundestag überhaupt sein und wie viele Koalitionsmöglichkeiten gibt es. Wen braucht man eigentlich, um überhaupt eine Regierung zu bilden? Also ich glaube schon, dass wir vor einer herausfordernden Zeit stehen, dass es nicht einfach sein wird. Und ich bin sehr gespannt, wie das die Parteien, die letztendlich dann Teil des Bundestages sein werden, das hinbekommen werden.
Ich musste auch erstmal meine eigene Ratlosigkeit ein bisschen sortieren,
denn es ist tatsächlich schwer.
Nicht nur wegen der Mehrheitsverhältnisse, wo es schwierig wird, eine neue Koalition zusammenzubringen, die tatsächlich an Stimmen im Bundestag auch eine klare Mehrheit hat. Es sind ja auch die inhaltlichen Positionen, die da sehr weit auseinandergehen, schon zwischen Union und SPD, die noch am ehesten gemeinsam können, die viel Erfahrung mit der GroKo von früher haben. Aber auch da ist klar, die CDU ist nach rechts gerückt, da tun sich viele Sozialdemokraten schwer. Die CSU hat sehr auf die Grünen eingedroschen im Wahlkampf. Das könnte auch ganz schwierig werden, die mit ins Boot zu holen, wenn sie gebraucht werden. Wie das Ganze am Ende inhaltlich in eine Form gegossen wird, heißt, was daraus für ein Regierungsprogramm werden soll, da fehlt mir im Augenblick, ehrlich gesagt, nach dem vielen Wahlkampfgetöse wirklich noch die Vorstellungskraft. Aber wahrscheinlich sind wir morgen ein bisschen schlauer, weil die alle in der Nacht drüber schlafen und morgen mit schlauen Statements kommen und uns vielleicht ein bisschen damit überraschen werden, in welche Richtung die Politiker marschieren wollen.
Und ich war jetzt gerade ganz froh, dass ich in der Rolle des Fragenstellers bin und diese Frage nicht beantworten musste. Vielen Dank an euch beiden. Und damit sind wir am Ende angekommen von unserer Live-Podcast-Spezialfolge zur Bundestagswahl. Vielen Dank an Patricia Geier. Die hat dafür gesorgt, dass hier alle Leitungen so gut geklappt haben und alle Politiker-O-Töne zu hören waren. Vielen Dank auch an etwa 16.000 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die dafür gesorgt haben in Hamburg, dass wir unser Wahlrecht wahrnehmen konnten und dann auch wirklich jede Stimme zählt. Eine reguläre Folge von Hamburg heute, die gibt es dann morgen wieder. Vielleicht können wir dann ein paar Fragen, die heute Abend offen geblieben sind, auch schon beantworten. Ja, und falls ihr denkt, ah schade, ist schon vorbei, ich hab's verpasst, kein Problem, diese Folge gibt's gleich im Anschluss auch zum Download. Macht's gut, tschüss und einen schönen Wahlabend noch.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.